Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Die gute Nachricht zuerst. Die Zahl der tödlichen Herzinfarkte ist in den vergangenen Jahren weiter zurückgegangen. Laut dem Deutschen Herzbericht 2022 sank die Mortalitätsrate in den letzten 10 Jahren bei Frauen um rund 34%, bei Männern um rund 26%. Und jetzt die schlechte Nachricht. Trotz des Rückgangs sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch die Todesursache Nummer 1. Und das mit über 200.000 Fällen pro Jahr allein in Deutschland. Hallo zusammen, ich bin Martin Hoffmann und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Herzgesundheit und wir gehen den Fragen nach, was wir tun können, um Erkrankungen rund ums Herz zu verhindern und wie wir helfen können, wenn wir in eine Notsituation geraten. Aber nochmal wegen des Rückgangs. Fragen Sie sich auch, was da in den letzten gut 10 Jahren passiert ist? Das sind ja fast ein Drittel weniger Menschen, die an einem Herzleiden gestorben sind. Laut dem aktuellen Herzbericht ist der Rückgang unter anderem darauf zurückzuführen, dass weniger Menschen rauchen. Außerdem gäbe es heute deutlich bessere Therapiemöglichkeiten und die Menschen wissen immer besser über Herzinfarkte Bescheid und erkennen die Symptome früher. Damit dieses Wissen noch weiter verbreitet wird, produziert Dr. Markus Knapp in seiner Freizeit einen Podcast zum Thema Herzgesundheit. Er ist Facharzt für Kardiologie, Innere Medizin und Notfallmedizin. Ich treffe ihn gleich in seiner Praxis in Schwäbisch Hall. Danach geht's für mich weiter nach Ulm in die Notaufnahme des Bundeswehrkrankenhauses am Eselsberg. Dort bin ich mit Dr. Björn Hossfeld verabredet. Er ist Notfallmediziner und ist oft mit dem Rettungshubschrauber Christoph 22 im Einsatz. Sie hören es, ich bin schon unterwegs. Ich stehe hier in Schwäbisch Hall vor der kardiologischen Praxis von Dr. Knapp. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr schön hier mit Blick auf die Altstadt und das Solebad. Und ich muss gerade mal schauen, wo ich hier genau hin muss. Dritter Stock hat er mir geschrieben. Ja, perfekt, der Aufzug, der kommt schon und los geht's. Herr Dr. Knapp, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache. Ich habe gelesen, über 200.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr irgendwie durch Sachen, die mit dem Herz zu tun haben. Warum ist das so? Warum ist das so eine hohe Zahl?
Naja, ich meine, es gab mal ein berühmtes Buch von einem bekannten Internisten, der hieß Shetler, und der schrieb das Buch, der Mensch ist so alt wie seine Gefäße. Und unsere Gefäße, ja, das ist eigentlich unsere Lebensgrundlage, weil wenn wir unsere Organe nicht durchblutet bekommen, dann funktionieren sie nicht. Und unsere Gefäße werden halt im Laufe des Lebens geschädigt. Und deswegen kann man sagen, sind Gefäßerkrankungen und damit Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich absolut relevant für unsere Lebenserwartungen und auch für unsere Sterblichkeitsrate. Es ist in der Tat so, dass schon immer, also es war glaube ich noch nie anders, die Herz-Kreislauf-Erkrankung die häufigste Todesursache ist vor den Krebserkrankungen. Und es wird leider auch oft unterschätzt. Denn die Diagnose Krebs löst in der Regel sehr, sehr große Bestürzung beim Betroffenen aus. Während so Diagnosen wie kleiner Herzinfarkt oder kleiner Schlaganfall oder ich habe einen Stent bekommen oder ich habe hohen Blutdruck, das wird oft bagatellisiert und das ist das Problem. Dazu kommt noch, dass die Bevölkerung immer älter wird. Ja, und je älter wir werden, desto mehr Zeit, wenn man so sagen darf, haben wir natürlich auch Kreislauferkrankungen zu entwickeln. Und da ist eine ganz klare Altersabhängigkeit zu beobachten.
Jetzt muss ich aber sagen, also wenn meine Diagnose wäre ein kleiner Herzinfarkt oder ein kleiner Schlaganfall, ich glaube, mich würde das ganz schön aus der Bahn werfen. Kriegen Sie auch mit bei den Patienten, Patientinnen bei Ihnen in der Praxis, dass das ein bisschen unterschätzt wird einfach?
Ja, das meinte ich damit. Also nicht in dem Sinne unterschätzt, dass man das jetzt gar nicht wahrnimmt oder ernst nimmt. Aber ich glaube, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, Sie haben einen Tumor, den wir behandeln können und müssen, dann würde das bei Ihnen, glaube ich, im Kopf was anderes auslösen. So hatte ich das gemeint. Okay. Wie jetzt, ich muss Ihnen da einen Stand setzen und danach ist alles wieder gut. Wir vergessen oft, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen chronische Erkrankungen sind, die nicht heilbar sind. Wir können sie aufhalten, eindämmen, aber wir können die Erkrankung nicht heilen bis zum heutigen Zeitpunkt. Das ist also eine chronische Erkrankung. Und das ist in der Bevölkerung wird es halt oft ein bisschen bagatellisiert oder auch verdrängt.
Wenn es nicht heilbar ist, was sind denn Risikofaktoren? Also wie kann ich vielleicht auch dagegen vorgehen?
Also wir haben eine ganze Armada von Risikofaktoren. Fangen wir mal mit dem wichtigsten an. Das ist der Bluthochdruck oder der häufigste. Ja, wir müssen leider feststellen, dass ab einem gewissen Alter der Blutdruck fast normal zu hoch ist, wenn wir ihn messen bei älteren Menschen. Vielleicht nicht so bekannt als Risikofaktor, aber immer wichtiger ist Bewegungsmangel. Wir sitzen zu viel und das ist unabhängig von allem anderen tatsächlich ein Risikofaktor. Er führt natürlich dann sekundär auch zu Übergewicht, wiederum zu Bluthochdruck. Ja, das ist alles miteinander verwoben. Dann das Rauchen dürfte Sie nicht überraschen, ist ein Risikofaktor. Das Cholesterin ist ein Risikofaktor. Und last but not least natürlich auch unser Dauerstress, dem wir oft ausgesetzt sind.
Fangen wir mal bei Bewegung kurz an. Was ist denn, man kennt doch diese 10.000 Schritte am Tag.
Ja.
Ist das so eine Hausnummer, da kann man sich dran orientieren, oder?
Ja, und da gibt es auch eine neuere Studie, die das tatsächlich auch zeigt, dass man mit einem Schrittzähler, also über einen Schrittzähler, mit 10.000 Schritten tatsächlich einen signifikanten Vorteil hat, was gerade die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen anbelangt. Das sind so etwa, ja, je nach Schrittgröße, so 6 bis 7 Kilometer. Ist schon, muss man sagen, ambitioniert. Also das muss man erstmal zusammenbekommen, vor allen Dingen in einem Arbeitsalltag. Ja. Oder, wie wir sagen, 150 Minuten in der Woche einen Ausdauersport, das sind also dann 2,5 Stunden. Das ist das, was wir empfehlen und das ist das, was sich in Studien eindeutig als Vorteil erweist in der Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Sterblichkeit.
Das heißt, weitere Risikofaktoren, haben Sie gemeint, sind Rauchen, Übergewicht, Cholesterin haben Sie angesprochen. Ja. Das heißt, Ernährung spielt auch eine große Rolle.
Absolut. Ja. Also die Ernährung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Vorbeugung und auch Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir empfehlen da die klassische Mittelmeerkost, wobei ich mit Mittelmeerkost meinen wir jetzt nicht Berge von Pasta, ja, wie vielleicht der ein oder andere meint, oder Spaghetti Carbonara. Ja, das ist nicht so richtig Mittelmeerkost, sondern halt stellen sich wirklich so ein kleines Fischerdörfchen am Meer, am Mittelmeer vor und da gibt's halt Fisch. Es gibt Gemüse, es gibt gute Öle, Olivenöl, es gibt viel Obst und frische Sachen und eben wenig oder weniger Kohlenhydrate und auch vor allen Dingen diese schädlichen Fette, die wir immer wieder konsumieren, die Frittierfette zum Beispiel, die gibt's halt da nur in Ausnahmefällen.
Wer ist denn besonders gefährdet?
Ja, schwer zu sagen. Also der ist gefährdet, der am meisten Risikofaktoren anhäuft im Laufe seines Lebens. Es gibt ja ein paar Risikofaktoren, die wir einfach nicht beeinflussen können. Dazu gehört die familiäre Vorgeschichte. Es ist also auch genetisch verankert, wie bei vielen Erkrankungen, dass es so eine, wir nennen das Prädisposition gibt für eine Erkrankung. Und wenn dann noch die Noxe, also das schädliche Agens dazukommt, dann kann sich eine Erkrankung entwickeln, muss aber nichts. Sie wissen, es gibt auch viele Raucher, die sehr alt werden, ohne je einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen. Aber das wäre also ein Punkt, ganz wichtig zu schauen, wie ist es denn in der Familie? Woran sind denn meine Eltern erkrankt oder gestorben? Wie sieht es bei meinen Geschwistern aus? Und natürlich auch unser Geschlecht. Wir Männer sind eher benachteiligt, wir sind einfach häufiger betroffen.
Warum ist das so? Wie unterscheiden sich denn Männer- und Frauenherzen?
Darüber wird schon seit Jahren spekuliert oder seit Jahrzehnten, woran das liegt. Es gibt verschiedene Theorien. Das eine ist halt, dass Männer aufgrund ihrer Hormonsituation, also mit Testosteron, dann der Alltag mit dauerhafter Stressbelastung einfach dazu neigen, mehr zum Beispiel Bluthochdruck zu entwickeln oder stressbedingte Erkrankungen zu bekommen. Aber ich denke, das ist nur die halbe Wahrheit. Die Frauen sind bis zur Menopause sind sie geschützt, sagen wir immer, durch ihre Östrogene. Östrogene sind für das Herz gut und schützen vor Schlaganfall und vor Herzinfarkt. Nach der Menopause ändert sich die Situation dann, das heißt die Erkrankungsrate auch bei Frauen nimmt dann stetig zu und gleicht sich dann der von Männern an. Aber sie haben halt den Vorteil, dass bis etwa 50 Herzinfarkte wirklich die Ausnahme sind. Allerdings, wenn sie erkranken, also auch wenn sie einen Infarkt bekommt, haben sie oft eine schlechtere Prognose, eine schlechtere Lebenserwartung und sterben auch häufiger am Infarkt.
Jetzt habe ich gelesen, dass der Herzinfarkt bei Frauen oft anhand von den Symptomen schwieriger zu erkennen ist. Das ist nicht ganz so eindeutig wie bei Männern. Welche Symptome sind denn bei Frauen vor allem zu beachten?
Ja, haben Sie vollkommen recht. Also während die klassischen Symptome ist ja oft der sehr akut einsetzende starke Schmerz in der Brust, hinter dem Brustbein, der typischerweise noch in den Hals oder in den linken Arm ausstrahlt.
Also wirklich wie so ein Stechen, richtig?
Nein, ist, eben nicht Stechen. Das ist ganz wichtig zu differenzieren. Der stechende Schmerz, also wie ein Messer, ist eigentlich ein sehr atypischer Schmerz. Mhm. Ja? Der typische Herzschmerz ist drückend, brennend. Also eher dumpf. Dann gibt es aber noch andere Begleitsymptome. Da wäre zum Beispiel die Kaltschweißigkeit zu nennen. Natürlich die Atemnot, wenn das Herz entsprechend geschädigt ist und nicht mehr so gut pumpen kann. Und auch so ein Angstgefühl, das aufkommt. Das sind so die Klassiker. Bei Frauen ist es leider nicht immer so der Fall, sondern da gibt es ganz atypische Symptome. Das können Rückenschmerzen sein, habe ich schon oft erlebt. Bauchschmerzen, dann ein allgemeines Unwohlgefühl, manchmal kann man das gar nicht so richtig definieren oder einfach nur ein Schweißausbruch. Das ist wirklich sehr, sehr diffus, diese Symptomatik, und macht es für uns Kardiologen natürlich schwerer, auf die Diagnose zu kommen. Und deswegen müssen wir gerade, wenn jemand kommt, wenn eine Frau kommt und sagt, sie fühlt sich nicht so wohl und irgendwas stimmt nicht, dann müssen wir auch in die Richtung auf alle Fälle schauen.
Das heißt, wenn man solche Symptome hat, lieber sich durchchecken lassen?
Oder? Auf alle Fälle, ja. Ich meine, das ist schwer, da eine Empfehlung zu geben, weil natürlich gerade bei Frauen, die neigen dazu, nicht so sehr auf sich zu achten. Und oft gerade die älteren Frauen sind halt noch so erzogen, dass man erstmal nach anderen guckt und dann nach sich. Aber man hat ja so ein Bauchgefühl auch. Und das ist das, was ich immer wieder bei meinen Patientinnen dann im Nachhinein auch erfrage, dass man schon das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht, auch wenn man es nicht genau definieren kann. Da muss man natürlich eine Balance finden. Man kann nicht wegen jedem kleinsten Symptom immer wieder zum Arzt rennen. Man fühlt sich selber nicht gut, man denkt, man hat jetzt den Arzt beschäftigt, ohne dass was war. Aber ganz klar, lieber einmal zu oft als einmal zu wenig, und ein Herzinfarkt hat Folgen, und deswegen kann ich nur raten, wenn man ein schlechtes Gefühl hat und komische Beschwerden, die man auch so nicht kennt, dann würde ich das abklären lassen.
Thema Herzmuskelentzündung. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Sportbereich, dass da viele zu früh anfangen wieder zu trainieren oder wenn sie krank sind, anfangen wieder zu trainieren oder einfach weiter trainieren und dass sich dann der Herzmuskel entzünden kann. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, quasi eine Herzmuskelentzündung zu bekommen, oder? Es gibt ja auch andere.
Ein Virus, müssen Sie sich vorstellen, kann im Grunde genommen jedes Organ befallen. Und dann gibt es natürlich ein paar Viren, die gerne aufs Herz gehen. Ja, und es gibt aber auch zum Beispiel Grippeviren, ganz normale, die auch eine Herzbeteiligung haben. Und das heilt aber in der Regel folgenlos aus, beziehungsweise wir bekommen das gar nicht so mit. Das, was Sie gesagt haben, ist ein Thema tatsächlich bei manchen, aber nicht die Mehrheit, mit Herzmuskelerkrankung oder Herzmuskelentzündung, dass man zu früh wieder zur Arbeit geht und mit dem Sport anfängt. Also vor allen Dingen die Menschen, die meinen, mit Fieber noch zur Arbeit gehen zu müssen oder sich sogar körperlich betätigen, da muss man dringend vorab raten, weil das sind wirklich die Fälle, die ich in meiner Praxis dann gesehen habe mit Herzmuskelentzündung. Wenn man erkältet ist, kann man sich, also ganz normale Erkältung, ja, kann man sich locker bewegen. Also da ist keine Bettruhe erforderlich. Ja, aber bei einer Grippe oder bei einem fieberhaften Infekt ist Bettruhe angesagt und absolutes Sportverbot. Und dann passiert auch in der Regel nichts.
Jetzt haben Sie vorhin das Thema Stress angesprochen, auch als Risikofaktor. Was passiert denn mit unserem Herz bei, ich sage jetzt mal, kurzfristig auftretendem Stress? Richtig heftig, aber auch Stress, der sich über lange Zeit, über mehrere Jahre hinzieht.
Stress ist ja letztendlich eine normale Körperreaktion, die nebenbei uns auch früher, und früher meine ich in der Steinzeit, einen Überlebensvorteil ermöglicht hat. Im akuten Stress steigt unser Blutdruck, und Blutdrucksteigerung ist nie gesund für uns, weil die Pulswelle, die Blutdruckwelle, die durch unseren Körper jagt und dann auch wirklich in reden wir mal von einem Blutdruck von 220 Millimeter Hg, ist dann durchaus möglich. Das sind schon Kräfte. Und die Kräfte, die wirken sich auf unsere Gefäßwand auf. Und es ist nicht selten so, dass dann durch einen mechanischen Reiz tatsächlich eine Gefäßinnenwand gerade beim Herzkranzgefäß einreißt und einen akuten Infarkt auslöst. Also solche Fälle gibt es. Eine weitere, eher seltene, aber wir sehen es immer wieder, Geschichte ist, dass wir in einem akuten, massiven Stressanfall oder sehr belastenden Situationen, ich sage jetzt mal ein schmerzlicher Verlust von einem Angehörigen oder von einem Tier, da habe ich das oft erlebt, oder eine Ausnahmesituation, haben wir so hohe Stresshormonspiegel im Körper, dass wir da tatsächlich eine akute Herzmuskelschädigung bekommen. Das läuft so ab wie bei einem Infarkt, sieht auch so aus wie ein Infarkt im EKG und hat die gleichen Symptome, aber die Gefäße sind in Ordnung, wenn wir dann einen Herzkatheter machen, sondern es sind die Stresshormone, die sich akut ganz, ganz negativ auf unseren Herzmuskel auswirken, sodass der eingeschränkt wird. Gott sei Dank, kann man sagen, geht es oft wieder glimpflich aus.
Jetzt habe ich in der Recherche von dem Broken Heart Syndrom gelesen. Ist das das, was Sie gerade beschrieben haben?
Genau. Oft Frauen betroffen, also mehr Frauen als Männer in diesem Fall. Aber es ist auch nicht nur Broken Heart, ja, sondern es gibt tatsächlich Einzelfälle, wo auch extrem freudige Ereignisse, ja, auch da haben wir ja Katecholamine, also Stresshormone im Blut, auch sowas wird beschrieben, aber in der Regel ist es tatsächlich das Broken Heart, und insofern gibt es das, dass man am zerbrochenen Herzen tatsächlich schlimmstenfalls auch sterben kann.
Wie kann ich denn eine gute Vorsorge betreiben? Wie mache ich das?
Wenn man jetzt weiß, ich habe ein Risiko in der Familie und es sind mehrere Familienmitglieder gestorben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann ist man gut beraten, auch schon in jungen Jahren sein Risikoprofil zu checken. Das heißt, wie ist mein Blutdruck und wie sind meine Cholesterinwerte? In der Regel sind die dann erhöht und das ist dann familiär sozusagen, sind sie vorbelastet. Also das wäre der erste Punkt, dass Sie eine Bestandsaufnahme machen. Wo stehe ich? Wie viel Sport mache ich in der Woche? Wie bewege ich mich? Wie oft sitze ich? Wie ist meine Ernährung? Rauche ich? Wie sieht es in der Familie aus? Wie sind meine Blutzucker, Blutcholesterin und Blutdruckwerte? Und dann müssen Sie mit Ihrem Hausarzt oder Kardiologen individuell Ihre Vorsorge besprechen. Und es hängt dann immer auch vom Gesamtrisiko ab und auch von der Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in Ihrem Leben oder in den nächsten Jahren an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erkranken oder versterben können. Und je höher das Risiko ist, desto mehr Sinn macht es natürlich schon frühzeitig prophylaktisch Vorsorge zu betreiben. Gesund leben sollte man immer, das gilt ja jetzt unabhängig vom Risiko, ja, aber wenn dann das Risiko bei Ihnen entsprechend hoch wäre, würde man auch medikamentös sehr früh einsteigen, also Stichwort Cholesterinsenkung zum Beispiel.
Worauf müssen denn Menschen achten, die bereits Probleme haben mit ihrem Herz?
Genau, eigentlich das Gleiche, auch da erst Bestandsaufnahme, was kann ich überhaupt verändern, wo stehe ich? Und dann, da gibt es ja ganz klare Leitlinien und Richtlinien. Wenn ich zum Beispiel einen Herzinfarkt gehabt habe, dann möchten wir natürlich, dass der Blutdruck optimal ist, dass die Cholesterinwerte unter einem gewissen Level sind, ja, der sukzessive auch nach unten korrigiert wird, weil wir immer wieder in neuen Studien sehen, je niedriger unser LDL-Spiegel ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, nochmal einen Infarkt zu bekommen. Das ist mit einiger Anstrengung verbunden, weil die Vorgaben streng sind. Aber solange wir sehen, und Sie können da wirklich ein Lineal ziehen zwischen Cholesterinspiegel und Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und je niedriger unser LDL-Spiegel ist, desto besser ist es. Und deswegen müssen wir es behandeln. Rauchen aufhören, bewegen, gesund ernähren und gucken, was stresst mich. Gell, vielleicht auch was ganz, ganz immer noch unterrepräsentiert ist, sind zum Beispiel solche Sachen wie auf meine psychische Situation zu achten, also Entspannungstraining integrieren in meinem Alltag, meditieren, Achtsamkeitstraining und so weiter. Da ist noch viel, viel Potenzial.
Mit welchen Mythen, mit welchen Missverständnissen werden Sie denn hier in der Praxis auch konfrontiert, wenn Patientinnen und Patienten reinkommen und Sie merken, okay, das ist wahrscheinlich nicht so richtig angekommen gerade?
Zum Beispiel, was den Blutdruck anbelangt, war ja lange Zeit so ein Mythos, dass 100 plus Lebensjahre normaler Blutdruck ist. Und das hat man auch bis in die 80er so propagiert. Das ist ein Mythos, aber der eine oder andere hat es immer noch im Kopf, weil es einfach so einfach war.
Ganz kurz, gibt es da jetzt vielleicht eine angepasste Variante, die ich mir vielleicht auch so leicht merken kann, wie
ja,
100 plus Lebensalter?
Das ist ein bisschen, finde ich, nicht ganz ideal gelöst, weil mittlerweile es verschiedene Vorgaben von verschiedenen Fachgesellschaften gibt. Und wir in Europa, wir in Deutschland sagen, der obere Grenzwert ist 140 zu 90 und ein idealer Wert wäre 130 zu 80. Man kann als Faustregel sicherlich sagen, der niedrigste Blutdruck, den Sie messen und sich dabei noch wohlfühlen, das ist Ihr bester Blutdruck.
Welcher spannende Fakt rund ums Herz, wenn Sie jetzt einen rausgreifen müssen, beeindruckt Sie immer noch?
Also was mich die letzten Jahre wirklich immer wieder umtreibt im positiven Sinne, ist die Auswirkung von Bewegung und Sport. Das ist auch bei ganz herzkranken Betroffenen, also auch bei Menschen, die eine schwere Schädigung vom Herzen haben, die also schon eine leichte Atemnot bekommen, wenn sie nur auf einer ebenen Strecke laufen, dass man diesen Menschen durch Bewegung wirklich helfen kann, und zwar in einer Art und Weise, die vergleichbar ist mit jeder modernen Medikation, die wir ihm sonst noch anbieten. Und das ist ein Paradigmenwechsel, wie es, glaube ich, sonst in der Medizin nicht ein zweites Mal gibt, dass man eben nicht mehr Patienten, die eine Herzschwäche haben, sagt, ihr legt euch aufs Sofa und schont euch und macht nichts mehr, ja, dann sterben diese Menschen nämlich früher, sondern ihr bewegt euch. Und ihr dürft in Atemnot kommen, auch wenn euch das gefährlich erscheint, aber mit einem Training natürlich ärztlich geleitet und vorher ärztlich untersucht, das ist ja die Selbstverständlichkeit, kann man diesen Menschen wirklich die Lebenserwartung und die Lebensqualität verbessern. Und das finde ich einfach fantastisch mit so einfachen Mitteln und wird auch immer mehr angewandt.
Herr Dr. Knapp, vielen Dank. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Bluthochdruck hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass das wirklich so krass ist, muss ich sagen. Also vielen, vielen Dank.
Gern geschehen. Vielen Dank auch.
Ich bin jetzt gerade in Ulm angekommen und stehe hier vor der Notaufnahme im Bundeswehrkrankenhaus am Eselsberg. Hier kommen die Rettungswagen an und gerade ist es etwas ruhiger. Eben wurde hier noch jemand versorgt, die Rettungsassistenten, die sind aber schon wieder unterwegs. Und hier bin ich jetzt mit dem Notfallmediziner Dr. Björn Hossfeld verabredet. Es ist ganz schön frisch hier draußen. Ich gehe jetzt mal rein, er wartet an der Anmeldung auf mich.
So, da ist er schon. Hallo, Herr Dr. Hossfeld.
Hallo, Herr Hoffmann. Schön, Sie zu sehen.
Hallo. So, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Sehr gern. Kommen Sie einfach mit rein und dann...
Kommen wir mit rein. Gehen wir am besten zu Ihnen ins Büro, oder?
Ja.
Herr Dr. Hossfeld, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir hier ein Gespräch führen können zum Thema Herzgesundheit. Sagen Sie mal, wie war denn Ihre letzte Schicht?
Die war gestern extrem dicht gepackt mit vielen Patienten. Also, wissen Sie, hier eben reingelaufen, da war es noch ein bisschen übersichtlich. Gestern Nachmittag und gestern Abend war es hier sehr, sehr voll. Aber das lässt sich selten vorhersehen, was in der Notfallmedizin so kommt.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Also, wie viele Patienten, Patientinnen sind da? Was für Fälle kommen denn da?
Im Prinzip kommt alles, was der Patient selber als Notfall betrachtet. Also, wenn die Patienten das Gefühl haben, dass sie jetzt nicht mehr weiter wissen, gehen sie gerne in die Notaufnahme, weil sie schnelle Hilfe erwarten. Und da gibt es die einen Patienten, die sich nur in den Finger geschnitten haben und jetzt nicht weiter wissen, ob das reicht, ein Pflaster drauf zu kleben oder ob es vielleicht doch genäht werden muss. Und andere Patienten, die mit dem Rettungsdienst kommen, die einen schweren Herzinfarkt haben, eine Hirnblutung haben oder einen schweren Verkehrsunfall erlitten haben. Also die Bandbreite in der Notaufnahme ist riesig.
Jetzt sind Sie aber auch zum Beispiel mit dem Helikopter unterwegs, wenn es zu Notfalleinsätzen geht. Wann waren Sie da zuletzt unterwegs?
In der vergangenen Woche. Ich habe so über den Daumen einen Hubschrauberdienst pro Woche. Und das ist natürlich anders, weil wir da ein von der Rettungsleitstelle vorselektiertes Patientengut haben. Auch da gibt es weniger schwere Fälle, aber da ist es halt doch so, dass wir mit dem Hubschrauber mehr schwer Erkrankte, mehr schwer Verletzte sehen im Verhältnis, als jetzt in der Notaufnahme, wo die Patienten selber entscheiden zu kommen.
Wie oft sind denn Herzprobleme Grund für Rettungseinsätze?
Herzprobleme sind ein sehr, sehr häufiger Grund für Rettungseinsätze. Das stellt sich unterschiedlich dar, je nachdem, wo man als Notarzt eingesetzt ist. Auf dem Hubschrauber haben wir noch einen großen Anteil an Verletzungen, weil wir halt auch einen großen Bereich hier gerade auf der Schwäbischen Alb abdecken. Wenn man mit dem Notarztfahrzeug am Boden unterwegs ist, dann hat man einen größeren Anteil an Erkrankungen. Man hat mehr Patienten, die Herzbeschwerden haben, Kreislaufbeschwerden haben, vielleicht auch mal neurologische Beschwerden haben. Und da nehmen die Herzerkrankungen einen großen Teil ein. Es ist nicht immer gleich, dass ein Herz stehen bleibt oder ein schwerer Herzinfarkt ist. Manchmal ist es ein Blutdruckproblem, dass das Herz nicht mehr einen ausreichend hohen Blutdruck aufbaut oder der Blutdruck zu hoch ist. Das kann auch sein. Also, dass man aus dem normalen Bereich abweicht.
Wie ist es denn, wenn Sie bei einem Einsatz sind und dann hat man da jetzt, da liegt jemand und auf einmal bleibt das Herz stehen. Wie fühlt sich das an für Sie erstmal auch als behandelnden Arzt in dem Moment?
Wir sind selten dabei in der Notfallmedizin, wenn dieser Moment eintritt, wo das Herz stehen bleibt. Wir werden eigentlich alarmiert, wenn das schon passiert ist. Das heißt, wir kommen zu Patienten dazu, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben, wo also das Herz nicht mehr arbeitet, aus welchen Gründen auch immer. Und das bedeutet, über mehrere Minuten keine Durchblutung seines Gehirns. Das heißt, es kommt kein Sauerstoff mehr im Gehirn an und die Nervenzellen im Gehirn sind die, die eine Sauerstoffschuld am wenigsten tolerieren und am schnellsten absterben. Das heißt, es kann nicht alleine helfen, auf den Notarzt und den Rettungsdienst zu warten. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir motivierte, engagierte Ersthelfer haben, die, wenn so eine Situation eintritt und wenn sie auch nicht hundertprozentig sicher sind, wenn ein Patient leblos aussieht, man keinen Puls am Hals tasten kann, dann einfach mit einer Herzdruckmassage beginnen, damit man diese Zeit, bis wir mit dem professionellen Rettungsdienst am Patienten eintreffen und dann viele technische Möglichkeiten haben, so überbrückt, dass in der Zeit das Gehirn wenigstens ein bisschen Sauerstoff bekommt. Und das erreicht man relativ einfach, indem man sich neben dem Patienten kniet, das Hemd oder was auch immer er hat, aufmacht, dass man sich ein bisschen besser orientieren kann, aber die Mitte des Brustbeins nimmt, seine Handballen auflegt und im Rhythmus von etwa 100 Mal pro Minute den Brustkorb komprimiert, bis der Rettungsdienst kommt. Und wenn man zu zweit oder zu dritt ist, kann man sich da auch ablösen, weil das ist wirklich anstrengend.
Das heißt, Herzdruckmassage machen. Ich habe mal gehört, da gibt's glaube ich ein Lied oder sowas für diesen Rhythmus. Haben Sie da irgendwas?
Es gibt mehrere Lieder, die Sie nutzen können, je nachdem, welche Musik Ihnen gefällt. Aber vom Titel her passend ist "Staying Alive" von den Bee Gees. Da ist ja dieses ha 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 "Staying Alive" und das ist genau der Rhythmus, in dem Sie drücken sollen.
Und wie lange muss man das machen? Also bis dann quasi die Rettung da ist?
Entweder bis der Patient Wachheitszeichen zeigt, die Augen aufschlägt und ihnen sagt, er möchte das nicht mehr, okay, dann hören wir auf. Und ansonsten so lange, bis der Rettungsdienst da ist und professionell entscheiden kann, wie es jetzt weitergeht. Also das ist die Rettungswache des Bundeswehrkrankenhauses. Wir besetzen nicht nur den Ulmer Rettungshubschrauber, sondern wir nehmen auch am Rettungsdienst teil, gemeinsam in Kooperation mit den Hilfsorganisationen hier in Ulm, also mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und dem Deutschen Roten Kreuz.
Der Rettungswagen ist gerade unterwegs. Wir haben jetzt sonst noch drei andere Fahrzeuge hier drin. Können wir in ein Fahrzeug mal reingucken?
Wir können gerne. Ich hole mal den Schlüssel für das Notarztfahrzeug.
Ja. So, also wir machen jetzt mal den X5 auf.
Ja.
Hinten vollgepackt, würde ich sagen. Ne? Also
vollgepackt mit Notarztausrüstung, aber da wir ja über Herz gesprochen haben, was noch interessant ist, wir haben über Herzdruckmassage gesprochen. Das ist körperlich anstrengend und belastend und wir haben auch darüber gesprochen, dass es immer gleich tief sein muss und dass man wirklich Kraft braucht. Es gibt dafür auch Geräte, die das machen. Also wir haben hier ein Gerät, das praktisch...
Das ist so eine Art Trolley, was Sie da gerade rausgeholt haben.
Das ist ein Koffer mit einer Pumpe, die oder mit einem Stempel, sagen wir Stempel, das ist besser. Ja. Ich kann also dieses System über den Patienten anbringen und dann habe ich hier einen Stempel in der Mitte, der die Herzdruckmassage übernimmt. Das ist praktisch ein Gerät, was, wenn der professionelle Rettungsdienst da ist, diese Herzdruckmassage übernehmen kann.
Wie lange läuft so eine Herzdruckmassage vor Ort? Wie lange wird das gemacht? Weil Sie gesagt haben, es kann ja auch sehr, sehr anstrengend werden. Das heißt, das ist dann, geht auch über ein paar Minuten hinaus mal.
Das kann schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde in Anspruch nehmen. Und es muss auch nicht immer erfolgreich sein. Manchmal stellen wir irgendwann fest,
dass wir keine Chance haben und dass der Patient einfach verstorben ist. Also es ist nicht so, dass wir jeden Patienten wiederbeleben könnten.
Wie geht's denn weiter? Was haben wir denn noch alles hier hinten drin? Jetzt, ich sage es mal, für Notfälle rund ums Herz, weil sonst, also ich glaube, ist ja unglaublich vollgeladen, unglaublich viele, viele Hilfsmittel drin.
Also wir haben ein Beatmungsgerät zum Beispiel. Da ist ein Beatmungsgerät und das hier ist unser Monitor. Und da ist auch der Defibrillator integriert. Damit können wir ein EKG ableiten, können gucken, was das Herz für Aktionen hat. Wir können Blutdruck messen, wir können den Sauerstoffanteil im Blut messen. Aber wir können auch den elektrischen Strom ans Herz abgeben, wenn wir sagen, wir wollen so eine Defibrillation durchführen.
Gibt es eigentlich, ich sage es mal, besondere Protokolle für Kinder, für Schwangere, für Ältere oder ist es erstmal grundsätzlich alles sehr, sehr ähnlich?
Es ist grundsätzlich alles sehr, sehr ähnlich, aber es gibt doch schon auch Unterschiede. Während wir jetzt für die Laienhelfer gesprochen, bei den Erwachsenen sagen, wichtig ist es einfach nur auf den Brustkorb zu drücken und diese Herzdruckmassage zu machen, wissen wir, dass Kinder oft gar kein Herzproblem haben, sondern der Herzstillstand bei Kindern eintritt, weil sie nicht genügend Sauerstoff bekommen haben. Deswegen ist es bei Kindern extrem wichtig, auch an die Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung zu denken. Während wir die beim Erwachsenen nicht zwingend brauchen, ist es für jeden Ersthelfer sicherlich auch ein bisschen eklig, einem fremden Menschen irgendwie in den Mund zu pusten oder in die Nase zu pusten. Vielleicht hat er sogar erbrochen, als er seinen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hat. Das ist nicht schön. Bei Kindern können wir da nicht drauf verzichten, denn bei Kindern ist die Ursache oft der Sauerstoffmangel. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir neben der Herzdruckmassage auch eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen.
Wie mache ich die denn richtig?
Richtig machen wir das, indem wir den Kopf leicht überstrecken, das heißt das Kinn anheben. Bei Kindern am besten den Mund und die Nase mit unserem eigenen Mund umschließen und einfach feste da in den Rachen reinpusten.
Jetzt habe ich mal gehört, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch bin. Also bei dieser Herzdruckmassage, wenn man die macht, man muss das ja auch schon relativ fest machen. Also da muss man ja auch schon so ein bisschen drücken, dass da, ich habe mal gehört, dass da sogar Rippen brechen können, dass es aber gar nicht so schlimm ist erstmal, sondern dass es eigentlich primär erstmal ums Herz geht.
Genau, es geht nur ums Herz. Gerade bei alten Patienten sind die Knochen durch Osteoporose nicht mehr so stabil. Die brechen leichter. Sie werden bei einem Kind keine Rippen brechen, weil der Thorax noch oder der Brustkorb noch sehr elastisch ist. Aber beim alten Patienten nicht erschrecken, wenn es mal knackt unter der Hand. Der gebrochene Knochen, der heilt wieder. Jetzt geht's nur darum, dafür zu sorgen, das Herz immer wieder auszupressen, damit wir einigermaßen Blut im Gehirn haben und damit Sauerstoff an die Nervenzellen transportieren.
Und nochmal kurz wegen der Beatmung. In welchen Rhythmus mache ich da? Also Beatmen und Herzdruckmassage, wie wechsle ich das ab?
Also eine gute Methode ist 30 Mal drücken und 2-mal beatmen.
Gibt es Beispiele, und ich denke schon, da gibt es bestimmt in ihrer langen Karriere schon welche, wo Sie sagen, okay, da hat schnelles Handeln wirklich den Unterschied gemacht, also auch von Ersthelferinnen, Ersthelfern vor Ort?
Die meisten Patienten, die erfolgreich wiederbelebt wurden, hatten einfach sehr, sehr gute Ersthelfer. Also die müssen sich nicht beim Notarzt und nicht beim Rettungsdienst bedanken, sondern bei denen, die Zeit überbrückt haben, bis der Rettungsdienst eingetroffen ist. Und damit das gut funktioniert, gibt es inzwischen für Menschen, die gelernt haben, wie man reanimiert, also Wiederbelebung macht, Krankenschwestern, Leute, die einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und ein bisschen engagiert an die Sache rangehen, gibt es sogenannte Ersthelfer-Apps. Das heißt, die Rettungsleitstellen haben in vielen Landkreisen, auch in Baden-Württemberg, die Möglichkeit, Ersthelfer, die sich praktisch über ihre Smartphone-App registriert haben, zu erkennen, wenn die sich in der Nähe eines Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand befinden. Und dann kriegt man eine Alarmierung auf sein Handy und wird gefragt, wir haben den Verdacht, dass es in der Adresse XY einen Herzstillstand gibt. Hast du Zeit zu helfen? Es gibt keine Verpflichtung zur Ersten Hilfe. Man kann an dieser App auch ablehnen und kann sagen, ich stehe gerade nicht zur Verfügung. Und das macht es sehr smart, dass man damit viele Leute erreichen kann und auf die Art und Weise noch schneller kompetente Ersthelfer zum Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand alarmieren kann. Und damit wird dieses Intervall dieses therapiefreie Intervall, das sonst entstehen würde, bis der Rettungsdienst kommt, immer weiter verkürzt. Das heißt, wir haben eine gute Chance auf eine erfolgreiche Wiederbelebung.
Merken Sie da schon Erfolge oder merken Sie da Resultate schon?
Ja, wir merken da schon Erfolge. Es gibt Landkreise in Baden-Württemberg, die das schon sehr lang haben. Das ist einmal die Region rund um Freiburg. Das ist der Neckar-Odenwald-Kreis. Die sind da sehr, sehr engagiert. Wir haben das auch in Ulm, aber noch nicht so viele Ersthelfer registriert wie in diesen beiden vorgenannten Landkreisen. Aber wir merken durchaus schon, dass diese Ersthelfer so an die Einsatzstelle kommen. Und ich habe das auch selbst schon gemacht. Ich war zum Einkaufen in Ulm in der Stadt unterwegs und dann bekam ich so einen Alarm aufs Handy und konnte halt schnell, das waren 300 Meter zu laufen, dahin, wo der Patient war. Also das funktioniert gut, das System. Also das ist ein positiver Effekt dieser ubiquitären Smartphone-Verbreitung.
Herr Dr. Hausfeld, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
Sehr gern, vielen Dank.
So, jetzt bin ich gerade wieder raus aus der Notaufnahme. Ich muss sagen, das ist mir wirklich hängen geblieben, was Dr. Hosfeld da gerade gesagt hat. Was für einen entscheidenden Unterschied eben eine schnelle Erstversorgung machen kann. Und denken Sie bei der Herzdruckmassage immer an Staying Alive, also an diesen Rhythmus. Da können Sie dann gar nichts falsch machen. Und auch diese Ersthelfer-App, das ist echt spannend. Laden Sie sich die runter. Wie Dr. Hosfeld gesagt hat, damit kann man wirklich etwas bewirken und man kann auch wirklich helfen. Den Link zur App, den finden Sie bei uns in den Shownotes, genau wie viele andere Informationen, die wir für die Folge hier recherchiert haben. Und wenn ich nochmal an das Gespräch mit Dr. Knapp denke, ich muss sagen, das beschäftigt mich schon. Also die Themen gesunde Ernährung, Sport, Bewegung, nochmal den familiären Background checken, aber vor allem Bluthochdruck. Also ich wusste nicht, dass Bluthochdruck so entscheidend ist und so ein krasser Risikofaktor einfach, wenn es ums Thema Herzgesundheit geht. Also da auf jeden Fall drauf achten. Und wenn Sie möchten, dann schauen Sie gerne auch mal auf unser Instagram-Profil @gesundnah. Hier können Sie Fragen, Anregungen und Themenvorschläge an uns schicken. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.